Die B5 Reportage. Ein Podcast von B5 Aktuell.
Der Gedanke war von Anfang an nicht da. Das hat sich so alles so stückchenweise ergeben. Der Windpark kam, dann kamen andere erneuerbare Energien. Wir haben ja im Prinzip alle erneuerbaren Energien hier vor Ort.
Sagt Petra Richter, die Ortsvorsteherin. Wir gehen durch die von Backsteinhäusern und Vierseithöfen gesäumte einzige wirkliche Straße von Feldheim entlang. Feldheim nahm zunächst ein ähnliches Schicksal wie andere Dörfer im Osten. Der Konsum machte kurz nach der Wende dicht, die Dorfgaststätte ebenso. Der Kindergarten hielt sich noch bis 1994, dann war auch er Geschichte. Wir stehen vor dem kleinen Feuerwehrgerätehaus, mehr eine Garage. Immerhin, die Feuerwehr hat überlebt.
Wir haben zurzeit 13 Aktive.
Das ist jeder Zehnte, oder?
Ja, so ungefähr.
Ortsvorsteherin Richter, eine adrett gekleidete Mitfünfzigerin mit kurzen blonden Haaren, in Feldheim geboren und nie weg gewesen, zeigt ihren Ort voller Stolz. Feldheim wirkt herausgeputzt, aufgeräumt, kaum ein Gebäude steht leer. Auch das ungewöhnlich für den ländlichen Osten Deutschlands. Und dennoch, und das ist das Außergewöhnlichste, seit 2010 ist Feldheim von der Außenwelt abgeschnitten, was die Energieversorgung angeht.
Da wurde das alte Netz gekappt.
Also das heißt, wenn im Kreis Potsdam-Mittelmark Stromausfall wäre, dann würde sozusagen als einziges Lichtlein vom Himmel aus, würde man nur noch Feldheim sehen.
So, genau so ist es. Wir haben ein eigenständiges Netz.
Freileitungen gibt es in Feldheim nicht mehr. 2010 verlegten die Feldheimer ihr eigenes Stromnetz unter die Erde und sie legten gleich noch Wärmeleitungen dazu. Der Strom kommt aus dem Windpark, die Wärme aus der Biogasanlage. Wir gehen in die Ortsmitte, wenn es die bei einem Straßendorf überhaupt gibt. Der vordere Teil des alten Vierseithofes, in dem früher die Gastwirtschaft war, ist aufwendig restauriert.
Herr Kappert, Tibus,
ja.
Tibus Schmitz, hallo, grüß Sie.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Siegfried Kappert öffnet mir die Tür und ich stehe in einem hochmodernen Gebäude. Das neue Energienforum ist ein Schulungs- und Tagungszentrum. Kappert, Pensionär, trägt eine Baseballkappe mit der Aufschrift Neues Energienforum Feldheim. Er hat die Energiewende des Ortes von Anfang an mitbegleitet und stellt erstmal ein paar Dinge klar.
Wir können die ja nicht als Windräder mehr bezeichnen. Das sind Windenergieerzeugungsanlagen. Also jede Turbine ist ein Kraftwerk.
Der Blick aus dem Fenster fällt in den Innenhof. Da ist der Flügel von einem der ersten vier Windräder aufgestellt, die mittlerweile längst durch größere Anlagen ersetzt sind. Sie wirken geradezu winzig. Auch die Gondel, an dem die Flügel angeschraubt waren, steht als Anschauungsobjekt auf dem Hof, kaum größer als ein VW-Bus.
Die wurde 94, 95 wurden vier Stück montiert, aufgestellt hier. Die können wir auch von innen besichtigen, alles. Und so ist dieser Windpark entstanden, langsam wuchs immer mehr. Es gab keine Protestierer, keine Rabauken, die dagegen waren. Und dann machte man sich Gedanken, die erneuerbaren Energien, das könnte doch mal der Weg der Zukunft werden.
Siegfried Kappert ist Urfeldheimer. Er ist in dem Haus geboren, in dem er heute noch wohnt. Er erinnert sich gut daran, wie das alles anfing. Wie Feldheim anfing, ein Musterdorf zu werden, auch wenn das damals noch nicht abzusehen war.
Also nach der Wende kam 1992, 1993 ein junger Mensch hierher. Der war damals noch Student der Bauwirtschaft. Der ist hierher gekommen, hat diesen Wind hier gemessen und sagte, Donnerwetter, das ist schön hier. Und hat sich auch vorgestellt im Gemeindebüro und meine Frau war Bürgermeisterin.
Heute ist Michael Raschemann, der Student von einst, mit den Flausen im Kopf, Geschäftsführer der Energiequelle GmbH, die weltweit Windkraftanlagen projektiert. Der Hauptsitz ist in Brandenburg, aber die Energiequelle hat 7 weitere Standorte in Deutschland, außerdem in Frankreich und in Finnland. Den Grundstein dafür legte Raschemann Anfang der 90er in Feldheim.
Und da kam das dann, dass meine Frau abends kam und sagte, ach, bei uns war ein junger Mensch, netter junger Mensch, er möchte Windräder aufstellen. Was sagst du denn dazu? Ach, sag ich, was ich sage, ist gar nicht so schlecht. Was haben die Gemeindevertreter gesagt? Ja, sie waren nicht dagegen, aber sie hatten dann hunderte von Fragen, das ist doch klar.
Feldheim, heute Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen, war noch eine eigenständige Gemeinde Anfang der 90er, als noch kaum jemand an den Klimawandel dachte und wohl am wenigsten die Landwirte.
Klar gab es skeptische Fragen, denn wir sind eine landwirtschaftlich geprägte Region.
Von den ersten 4 Turbinen aus den 90ern hätte eine gereicht, Veltheim mit Strom zu versorgen. Aus 4 kleinen Turbinen sind mittlerweile 55 große Turbinen geworden auf den Äckern von Veltheim. Und Siegfried Kappert platzt bald vor Stolz und zeigt es vor sein Dorf. Den Besuchern, die wöchentlich kommen aus aller Welt, mehr als 3000 pro Jahr. Kappert erklärt dann hier im Forum, wie das alles funktioniert in Veltheim und führt die Energietouristen herum.
So ja, eine Delegation aus Nordkorea war schon hier. Aus Kanada, aus Polen, aus Weißrussland sehr viele Delegationen. Und das ist mein ganzer Stolz mit. Und ich stehe für diese Sache, solange wie ich auf der Welt bin.
Kappats Tochter Peggy ist gerade hereingekommen. Buschikoser Typ, die einzige Festangestellte des Fördervereins Neues Energienforum. Alle anderen hier arbeiten ehrenamtlich. Für Siegfried Kappert ist das nicht nur selbstverständlich, sondern auch Ehrensache. Es geht schließlich um die Energiewende.
Für die Zukunft unserer Kinder ist das nach meiner Auffassung der richtige Weg.
Veltheim versorgt sich selbst. Nicht nur mit Strom, auch mit Wärme aus der Biogasanlage. 2009 wurden Wärmeleitungen durch den Ort verlegt, zu jedem Haus. Dann dachten die Veltheimer, wenn die Gräben einmal offen sind, könnte man auch gleich noch Stromleitungen hineinlegen. Und so verlegte die Energiequelle auch noch Stromleitungen. Nun ist Veltheim ein energieautarkes Dorf, das wohl einzige in Deutschland.
Wir kriegen direkt aus dem Windpark unsere Energie. Anschluss für Energie 1.500 Euro. Anschluss für Wärme 1.500 Euro. Man hat die Zähleinrichtung kostenlos gekriegt und die Umweltanlage der Wärme im Keller oder wo Sie sie haben wollen, auch kostenlos. Wir bezahlen für die Kilowattstunde 16,6 Cent. Ich glaube, in der Bundesrepublik bei 28 Cent jetzt schon der Stromverbrauch.
So, Sie sagen mir jetzt den Weg, ja?
Fahren wir hier raus, fahren langsam hier raus.
Siegfried Kappert und ich steigen ins Auto und fahren in Richtung der Windräder.
Und wir fahren um die Ecke links rum.
Ja.
Da stehen die großen Anlagen. Sie sehen rechts unseren ganzen Windpark jetzt hier. So, wir kennen jetzt mal zwischen den beiden, die da so an der Sonne entgegenstehen, halten wir mal kurz an.
Hier, ja.
So, warten wir noch ein Stück.
Auf einem alten Truppenübungsplatz in der Umgebung, Kappert weist mit seiner Hand die Richtung, den die Energiequelle erst einmal von Blindgängern befreien musste, entstand ein Solarpark mit Solarmodulen aus Veltheim.
Und wenn Sie jetzt da hingucken und dieses nette bemalte, besprühte Gebäude sehen, das ist der Batteriespeicher. 10,7 Megawatt, der ans Netz von dem Windpark angeschlossen ist und zu jeder Zeit überschüssigen Windstrom aufnimmt, speichert, und sollte das Kraftwerk keine genaue Energieflussmenge haben und sie melden sich, dann speist der ins Netz wieder ein. Nicht für den Ort, für die halbe DDR ist der schon zuständig.
Ach.
Ja, in Zukunft, wenn wir alles über erneuerbare Energien haben, brauchen wir solche Batteriespeicher.
Ein unscheinbares Gebäude sieht aus wie ein kleiner Supermarkt, bemalt mit Bäumen, die sich in Windräder verwandeln, stilisierten Batterien und Glühbirnen. Der Entwurf für die Wandbilder stammt von Neuntklässlern aus Potsdam. Im Inneren befinden sich 3460 Ionenbatterien, erklärt Kappert, der es liebt, in Details zu gehen.
Er kann in hundertstel Sekunden einspassen und in hundertstel Sekunden wieder rausgehen. Er ist immer voll, immer voll. Das Gebäude hat vorne, wo die ganze technische Einrichtung ist, eine Wärmekonstantsache von 23 Grad. Das erhöht die Lebensdauer der Batterien. Diese Anlage kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Südkorea. So, wir fahren links rum.
Wir biegen auf einen holprigen Feldweg. Bis zur Wende drehten hier Panzer der Nationalen Volksarmee ihre Runden. Die Energiequelle ließ die Wege später etwas ausbessern. Die Windräder rücken immer näher, ihre Größe ist atemberaubend. Es ist windig, sehr windig. Wahrscheinlich hat Michael Raschemann als junger Student genau gewusst, warum er hierhin wollte. Der Wind ist schon hier unten so stark, dass er Tonaufnahmen fast unmöglich macht. Selbst der Fellwindschutz auf dem Mikrofon nützt da nicht mehr viel.
Die ist 149 Meter hoch. bis zur Gondel. Und die Gondel ist nochmal 7 Meter. Und die Flügelspannweite ist 115 Meter.
Ich stehe vor einem Windrad vom Typ E115. Dieses Windrad ist höher als der Kölner Dom. Ja. Siegfried Kappert schließt die Tür auf, wir gehen ins Innere. Nun ist es windstill, aber laut. Jetzt wird mir klar, was er meinte, als er sagte, jede Turbine ist ein Kraftwerk. Ein Raum, groß wie eine kleine Kathedrale. Den direkten Blick nach oben verhindert ein Fangnetz, das Monteure vor herunterfallendem Werkzeug schützen soll. Der offene Fahrstuhl aus Blech wirkt spartanisch.
Das ist der Fahrstuhl für zwei Monteure immer. Also er ist, wenn ich Besichtigung haben möchte, soll man gerne hochfahren. Das geht nicht.
Ich dachte, wir fahren jetzt auch hoch.
Nein, das darf ich nicht.
Ach, wir bleiben unten. Schauen uns stattdessen die Apparaturen an, die in der Mitte der Röhre stehen.
Ja, das ist ja irre, das ist ja riesengroß.
Steuereinheit, den Wechselrichter und die Lüftungsanlage, von der das ohrenbetäubende Geräusch kommt. Sie kühlt den Wechselrichter unten und den Generator ganz oben in der Gondel.
Hier ist die ganze Steuertechnik drin. Eine Technologie, die ist einmalig. Und wenn ich das mal betrachte, die ganzen Jahre seit der Wende, das ist ein enormer Aufschwung in der Energieversorgung. Wenn man dieses sich alles anguckt hier, was hier geleistet worden ist.
Lärm, sagt Kappert, höre er hier nicht. In seinen Ohren klingt das Dröhnen eher wie Musik. Seiner Frau habe er schon vorgeschlagen, hier unten im Windrad vielleicht mal einen Geburtstag zu feiern. Schön warm ist es ja, wegen der ganzen Aggregate. Wir verlassen das Windrad. Draußen pfeift immer noch der Wind. Oben am Propeller weht der Wind mit 8,6 Metern pro Sekunde. So hat es die Digitalanzeige an der Steuerungstafel gerade angezeigt. Das sind über 30 Stundenkilometer. Seit es 2014 aufgestellt wurde, hat allein dieses Windrad 40 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Weil Anfang der 90er ein junger Student mit Flausen im Kopf nach Veltheim kam. Zurück im Dorf. Viel ist nicht los, die Straße beinahe ausgestorben. Ein Anwohner bringt gerade seinen Müll heraus.
Das sind nicht irgendwelche Flausen, die wissen, es hat ja früher hier in Veltheim schon mal ein Windrad gegeben. Insofern war es nichts Ungewöhnliches.
Ja, es gab schon mal ein Windrad, das wurde schon 1912 aufgestellt. Es versorgte die Pumpe eines Tiefbrunnens mit der aus 90 Metern Tiefe Trinkwasser für Veltheim und 12 umliegende Orte gefördert wurde.
Also wir finden's gut.
Ein Mann und eine Frau mit Walkingstöcken und in Funktionsjacken kommen die Hauptstraße entlang. Sie drehen eine Runde mit ihrem Hund.
Wir sind soweit alle angeschlossen. Und wenn das so bleibt, wir sind ja Selbstversorger, windkraftanlagenmäßig und alles.
Aber Windräder können auch Unfrieden mit sich bringen. Weil die Landbesitzer, auf dessen Boden die Anlagen errichtet werden, dafür Geld erhalten und so oftmals sehr reich werden. Der Rest des Dorfes von den Windkraftanlagen aber nicht profitiert. Ist das in Veltheim auch der Fall? Darüber möchten die beiden bei aller Freude über ihr energieautarkes Dorf nicht reden.
Ich könnte jetzt was sagen, das sage ich nicht. Nein, es war schon in Ordnung, aber ich sage jetzt einfach mal, das waren ja auch die Ländereien zur Verfügung gestellt haben, damit überhaupt diese Windräder dargestellt werden konnten. So ist es. Deswegen äußere ich mich jetzt dazu auch nicht weiter so. Aber es ist schon eine feine Sache. Also man kann nicht dumm reden oder irgendwas.
Aber der eine hat da mehr als der andere von profitiert, sagen wir mal so.
So ist es. Ja. Und so wird es auch immer sein. Das ist nun mal so.
Aber in Veltheim profitieren ja alle von der Windkraft. Auch die, die keinen Acker für die Windkraft geben konnten. Durch das Strom- und Wärmenetz. Die Biogasanlage, die die Wärme produziert, unterhält die Agrargenossenschaft. Der Weg dorthin geht von der Straße am Neuer Energienforum vorbei, an einem alten Backsteingebäude entlang, einem der wenigen leerstehenden Gebäude. In der zweiten Häuserreihe fallen zwischen den kleinen Hallen der Agrargenossenschaft sofort die 4-5 metallenen Silos der Biogasanlage auf. Werner Schlunke führt in den Kontrollraum der Anlage. Schlunke, rüstiger Rentner, war lange Zeit Geschäftsführer der Agrargenossenschaft. Er gehörte Anfang der 90er zu den Skeptikern der geplanten Windräder.
Naja, das war schon schwierig. Es gab immer Pro und Contra, weil ein ganz Teil war dafür, klar, erneuerbare Energien, aber ein Teil hat sich eben auch gestört, ein bisschen am Landschaftsbild, ja, dass die Flächen dann auch letzten Endes die großen Schläge zerschlagen werden. Und da war ich auch einer davon, der da das ein bisschen skeptisch gesehen hat, zumal ich damals Geschäftsführer war der Agrargenossenschaft und dadurch praktisch unsere Flächen dann in Größenordnung zerstückelt werden.
Die Landwirte, deren Äcker durch die Produktionsgenossenschaft bewirtschaftet wurden, standen den Windrädern skeptisch gegenüber. Schlunke erzählt von einem älteren Landwirt, der damit gar nicht einverstanden war.
Und naja, sagt er, ich werde mal nochmal überlegen und werde mal die Kinder fragen. Und bei 14 Tagen hat man uns wieder getroffen und hat dann mit den Kindern gesprochen über die Entschädigung, die er eben kriegt, die dann ja mal die Kinder kriegen. Und dann hat er bloß zu mir gesagt, so scherzhaft, die haben gesagt, passt nicht noch ein Windrad mehr auf meinen Acker. Also da hat man gesehen, die nachfolgende Generation sieht es ganz anders, als wie praktisch die alteingesessene Landwirte, für die eben Land hoch und heilig war.
Schlunke ist inzwischen selbst ein Teil des Vorzeigedorfes. Durch die Biogasanlage, hochmodern, fast vollautomatisch. Auf nur einem Monitor im kleinen Kontrollraum hat er alles im Blick.
Hier kommt Gülle rein, aus der Schweineanlage und aus der Milchviehanlage, geht dann durch die Anlage, über den Mischer, über den Fermenter und geht dann Gerest, Lara und von hier aus wird es wieder rausgefahren auf den Acker als Dünger.
Die Biogasanlage war nochmal ein großes Ding zum Abschluss seines Berufslebens. Eigentlich wollte die Agrargenossenschaft mit der Anlage nur die 30.000 Liter Heizöl im Jahr einsparen, mit der die Ställe geheizt wurden. Dazu kam, Gülle gibt es im Überfluss und die Preise für Getreide und Zuckerrüben waren im Keller. Warum nicht also damit Biogas erzeugen und Heizöl sparen?
War für mich natürlich eine Investitionssumme, wo ich gesagt habe, kriege ich kalte Füße. Ja, mit über 2 Millionen für die Biogasanlage. Und haben uns dann mit der Energiequelle zusammengeschlossen, haben gesagt, wir bauen sie gemeinsam. Jeder trägt 50%.
Agrargenossenschaft und Energiequelle einigten sich. Mit der Abwärme der Biogasanlage sollten die Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude und die Stallungen der Produktionsgenossenschaft beheizt werden. Der erzeugte Strom wird ins Netz eingespeist.
Und deswegen, das war dann so ein Konzept, wo wir gesagt haben, ja, das geht gut auf, da kommen wir klar mit. Problem war, dass als wir dann das so weit erstmal die beiden Geschäftsführer im Kopf klar hatten, wie es gehen könnte, dass dann Anwohner kamen, na Mensch, wenn er hier eh mal die Leitung nach vorne legt im Dorf, können wir dann nicht auch mit ran noch? Links und rechts einer oder zwei oder drei waren es denn. Ja, das geht noch, das reicht noch, das können wir noch machen. Und dann kamen aber welche, die am Dorfanfang oder am Dorfende gewohnt haben. Und dann war die Entscheidung, ja, also wenn, da müssen wir eine Einwohnerversammlung machen, müssen fragen, wer alles mitmachen will. Und dann war es mit immer so, dass bis auf 2 oder 3 alle Anwohner dabei waren und haben gesagt, wir gehen damit ran. Ja.
Nur, sagt Schlunke, war die Anlage bereits genehmigt und zwar für 500 Kilowatt, den errechneten Bedarf der Agrargenossenschaft. Die 34 Feldheimer Haushalte waren da gar nicht einkalkuliert. Ein wagemutiger Plan. Schlunke grinst, reibt sich die Hände, der Plan hat funktioniert.
2009 haben wir dann die Wärmeverteilzentrale in Betrieb genommen, also ein Jahr später wie die Biogasanlage und von diesem Tag an wird der Ort praktisch vollkommen mit Wärme versorgt und mit Strom über den Windpark, ist klar. Und haben noch keinen Tag gehabt, dass jemand jetzt hier gefroren hat. Also ich wollte das bloß nochmal auf den Punkt bringen, dass wir diese 100%ige Versorgungssicherheit einhalten.
Da wollt ihr nochmal rein?
Ich mache zu dann, ja.
Das 3 Kilometer lange Nahwärmenetz gehört übrigens allen, die daran angeschlossen sind, also den Bürgern von Feldheim und den Unternehmen. Das eigene Leitungsnetz ist für Feldheim längst ein Standortfaktor. Ich treffe noch einmal Petra Richter, die Ortsvorsteherin, die sich keine Sorgen machen muss, dass ihr Dorf verwaist oder verkreist.
Ja, das ist es ja eben. Das ist ja das, was uns so ausmacht, ja. Dass wir dieses eigene Leitungsnetz haben und damit sind wir ja einzigartig in Deutschland. Bis jetzt hatten wir es eigentlich so, wenn ein Haus leer stand und verkauft wurde, dann war das auch gleich wieder verkauft und dann neue Bewohner dort.
Wir sind an der kleinen Schinkelkirche angekommen.
2009 haben wir die Außenfassade saniert und bis 2012 wurde innen dann immer ein bisschen was gemacht, saniert und wir haben jetzt auch Strom, seitdem wir unsere autarke Versorgung haben, haben wir auch in der Kirche Strom.
Ach, vorher nicht?
Vorher hatten wir keinen Strom in der Kirche, ja.
Oh je. Der Student von damals, der heute mit seiner Firma, der Energiequelle, weltweit Windkraftanlagen baut, hat nicht vergessen, dass der Grundstein dafür hier in Veltheim liegt. Über eine Stiftung seiner Firma hat er dem Dorf immer wieder Geld für Kultur, Vereine und Sanierungen zukommen lassen.
Da fließt eben wieder was zurück, ja. Die Energiequelle ist immer bemüht und bestrebt gewesen. Also wir haben wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Energiequelle von Anfang an erlebt. Und die sind immer bestrebt, dass es unser Dorf gut geht, auf Deutsch gesagt. Die haben ja so viele Projekte schon gemacht und die möchten eben gerne den Bürgern auch wieder was zurückgeben.
Und während andere Dörfer denen nachtrauern, die gehen, begrüßen die Veltheimer jeden, der dazukommt. Seit 2014 gibt es eine Baumwiese. Für jeden neugeborenen Veltheimer wird dort ein Baum gepflanzt. Bisher sind das etwa 3 Bäume pro Jahr. Für einen so kleinen Ort in Brandenburg ist diese Geburtenrate beachtlich.